Hallo, wir sind Lisa und Tim vom Reallabor Delta.
Hier in Darmstadt erforschen wir mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik unter Realbedingungen, wie die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende in einer typischen mittelgroßen Stadt gelingt.
Wie schaffen wir das? Mit innovativen Technologien, cleveren Geschäftsmodellen und kreativen Lösungen, die Menschen, Wirtschaft und Umwelt verbinden.
In unseren Podcasts geht es darum, wie wir Energie smarter nutzen können. Effizient, flexibel und klimafreundlich.
Weißt du, was mich aufregt? Wir reden immer nur über E-Autos und Solaranlagen, aber nie über das Netz dahinter.
Ja, weil das Netz halt kein Instagram-Motiv ist.
Ach, Tim, ohne ein gutes Netz bringt die Energiewende nichts. Heute schauen wir mal, warum das so wichtig ist.
Challenge accepted. Du weißt ja, ich bin technologieoffen, vor allem wenn sich dann diese Strom-Happy-Hour auch noch im Familienbudget zeigt. Aber es gibt ja jetzt diese flexiblen Stromtarife. Könntest du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären, wie das funktioniert?
Sehr gerne, Tim. Also, es geht darum, dass Strompreise nicht mehr fix für 1 oder 2 Jahre festgelegt werden, sondern sich dynamisch anpassen, je nachdem, wann und wie du Strom nutzt.
Also flexibel heißt, die Preise ändern sich öfter.
Genau. Es gibt variable Tarife, bei denen der Preis zu bestimmten Tageszeiten niedriger ist, wie nachts. Und dann gibt es dynamische Tarife, die den Preisen an der Strombörse folgen. Da schwankt der Preis sogar stündlich.
Das klingt kompliziert. Woher weiß ich denn dann, ob sich das für mich lohnt?
Das hängt davon ab, wie du Strom nutzt. Wenn wir zum Beispiel nachts unser E-Auto laden oder die Waschmaschine nach günstigen Zeiten laufen lassen, können wir viel sparen.
Also so ein bisschen wie Omas Nachtstromspeicher? Diese riesigen Kästen, die früher in der Wohnstube rumstanden?
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Nur, dass die Technologie natürlich viel smarter geworden ist. Fast so wie deine Photovoltaik, die App, auf die du alle halbe Stunde schaust, ob sie auch brav ihre Arbeit tut.
Ah, erwischt, okay, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe von diesen Stromschwankungen, von denen man jetzt so viel hört, auch schon ganz schön Respekt. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an Firmen-IT denke, ja, das sind ja auch Kundenverträge oder Verlässlichkeitsgarantien und so weiter, die daran geknüpft sind. Schwankungen sind da einfach Gift. Das ist ja nicht auszudenken, wenn wir bei einer Dunkelflaute mal nicht mehr genug Strom haben.
Dunkelflaute. Da kursieren ja ganze Mythenschwärme. Deshalb habe ich da mal einen kurzen Deep Dive zu vorbereitet. Es gibt viel Verwirrung rund um Deutschlands Stromversorgung. Von manchen wird eine Versorgungsnotlage und daraus dann ein Versagen der Energiewende konstruiert, was schlicht falsch ist. Deutschlands Stromversorgung war und ist zu keiner Zeit gefährdet, auch nicht nach dem Atomausstieg. Dank eines guten funktionierenden europäischen Strommarktes wird Strom dort gekauft, wo er am günstigsten produziert wird. Import und Export gleichen sich saisonal aus. Deutschland importiert im Winter, exportiert im Sommer. Diese Kooperation sichert die Energieversorgung für alle und beweist, dass die Energiewende nicht nur funktioniert, sondern auch zukunftsfähig ist. Im Übrigen haben wir 2024 nur ca. 5% des Stromes importiert, weil er eben so günstig war.
Na, das klingt doch einfach nach gelebter Marktwirtschaft.
Genauso muss man das sehen. Klar kann man stattdessen ein Kohle- oder Atomkraftwerk anschmeißen, aber die Preise sind einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Und was das System zusätzlich sehr sicher macht, es ist gleich dreifach abgesichert, nämlich mit einer Netzreserve, einer Kapazitätsreserve und, wenn alle Stricke reißen, mit einer Sicherheitsbereitschaft.
Ah, das ist interessant, das wusste ich auch nicht.
Und gleichzeitig, das wird dir jetzt gefallen, wird dieser ganze gemeinsame Strommarkt algorithmisch gesteuert, sodass eine Fairness in Angebot und Nachfrage garantiert ist. Außerdem haben wir als großes Industrieland ein wahnsinnig gut ausgebautes Backup, das übrigens gerade mal noch richtig wächst.
Ah, du meinst die neuen Massenenergiespeicher? Da habe ich auch einiges drüber gelesen. Da gibt es ja eine regelrechte Antragsflut,
ja,
oder?
Ja. Hat dich das jetzt ein bisschen beruhigt?
Ja, tatsächlich. Also du hast mich überzeugt und um das jetzt alles noch ein bisschen besser zu verstehen, haben wir uns auch noch einen Experten eingeladen, der in Delta die urbanen Mittelspannungsnetze erforscht.
Genau, das sind die Netze, die den Strom regional verteilen. Da lässt sich noch einiges optimieren. Herzlich willkommen, Herr Steppan. Würden Sie sich unseren Gästen kurz vorstellen?
Hallo, mein Name ist Raphael Steppan. Ich arbeite seit 3 Jahren jetzt an der Technischen Universität in Darmstadt und bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit Beginn an beschäftige ich mich auch mit dem Reallabor Delta in Darmstadt.
Dazu gehören ja auch Schwankungen, die Sie ja auch beschäftigen. Welche Vorteile bringt es jetzt zum Beispiel, wenn in Wohngebieten Speicher für überschüssige Energie installiert werden?
Also Energiespeicher sind dann sinnvoll, wenn Erzeugung und Verbrauch zeitlich nicht zusammenpassen. Und das ist bei Photovoltaik und Windenergie ja häufig der Fall. Und Speicher ermöglichen, überschüssige Energie aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder bereitzustellen. Dadurch kann das überlagerte Stromnetz an Flexibilität und Stabilität gewinnen. Denn es wird weniger Energie ins überlagerte Netz eingespeist, der Eigenverbrauch steigt und das Netz wird lokal etwas entlastet. Und Quartierspeicher haben jetzt gegenüber einzelnen Heimspeichern den Vorteil, dass der Speicher installiert, zentral installiert und betrieben wird. Das bedeutet, dass der Platzbedarf, die Installation und die Steuerung alle nur einmal anfallen und nicht in jedem einzelnen Haushalt. Die Kapazität des Speichers wird dann gemeinsam genutzt, was effizienter ist und auch Anpassungen erlaubt. Man kann sich vorstellen, wenn sich bei jemandem jetzt der Bedarf ändert, weil er zum Beispiel ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe kauft, dann kann die Nutzung entsprechend erweitert werden.
Wie hilft denn der Aufbau von Quartieren, die wie kleine eigenständige Energiezellen funktionieren, dabei, das Stromnetz effizienter zu nutzen?
Wenn ein Quartier als Energiezelle funktioniert, bedeutet das, dass möglichst viel Energie dort erzeugt, gespeichert und verbraucht wird, ohne dass die Energie weite Strecken durch das überlagerte Netz transportiert werden muss. Das reduziert Verluste, entlastet das Stromnetz und sorgt für eine bessere Abstimmung von Erzeugung und Verbrauch direkt vor Ort. Solche Quartiere bleiben natürlich ans überlagerte Netz angeschlossen, können aber innerhalb gewisser Grenzen eigenständig arbeiten, zum Beispiel durch PV-Anlagen, Speicher und ein Energiemanagementsystem. Und damit ein solches Quartier nicht nur für die Haushalte sinnvoll ist, sondern auch einen Beitrag zum Gesamtsystem leistet, braucht es eine gezielte Nutzung der vorhandenen Flexibilität, vor allem über den Speicher. Im sogenannten Multi-Use-Betrieb kann derselbe Speicher verschiedene Aufgaben übernehmen. Neben der Erhöhung des Eigenverbrauchs des Quartiers kann er auch netzdienlich eingesetzt werden, zum Beispiel zur Spannungshaltung oder zur Reduktion von Lastspitzen im Mittelspannungsnetz. Andererseits auch marktdienlich, zum Beispiel durch die Teilnahme am Primärregelleistungsmarkt oder am Intraday-Handel. So wird der Speicher nicht nur lokal effizient genutzt, sondern übernimmt auch Funktionen, die bisher zentral im Energiesystem angesiedelt waren. Das steigert die Auslastung, verbessert die Wirtschaftlichkeit und entlastet das Netz.
Was darf man sich unter einem flexiblen Stromnetz vorstellen? Und wie lässt sich ein solches Netz steuern?
Ein flexibles Stromnetz ist in der Lage, auf Veränderungen im Erzeugungs- und Verbrauchsverhalten angemessen zu reagieren. Das wird mit Blick auf die zunehmende Einspeisung aus Photovoltaik und den steigenden Verbrauch durch Elektromobilität und Wärmepumpen immer wichtiger. Damit ein Netzbetreiber flexibel steuern kann, braucht er natürlich Informationen über den aktuellen Netzzustand. In vielen Verteilnetzen fehlt es dafür aber an Messdaten. Deshalb beschäftigen wir uns ganz gezielt mit der Platzierung von Messstellen in Verteilnetzen. Es geht nicht darum, überall zu messen, sondern Ziel ist es, mit möglichst wenig Messpunkten möglichst viele Informationen über das Netz zu gewinnen.
Es geht also nicht nur ums Messen für die Forschung, sondern so viele Daten zu haben, um das Netz stabil halten zu können?
Genau, man möchte den Netzzustand kennen, um dann mit dem Netzzustand, also das Netz dann steuern zu können, um Fehler zu erkennen oder um das Netz einfach effizienter betreiben zu können.
Ein besonderer Fokus liegt ja in Delta auf dem Thema Mittelspannungsnetz und zwar ganz konkret auf dem Straßenbahnnetz. Wie könnte denn der Ausbau von Ladestationen im Straßenbahnnetz den Alltag von Verbraucherinnen und Verbrauchern erleichtern? Und was bedeuten die bisherigen Tests für die Zukunft der E-Mobilität in Städten?
Also in Innenstädten ist der Ausbau von Schnellladesäulen, also Ladesäulen mit einer Leistung von mehr als 150 Kilowatt, mit denen man sein Auto schnell innerhalb von 10 bis 20 Minuten einmal vollladen kann, sehr schwierig. Denn gerade in Innenstädten ist das Stromnetz schon hoch ausgelastet und das wird perspektivisch vermutlich auch noch steigen. Ein möglicher Ansatz ist deshalb, die vorhandene Infrastruktur des Gleichstromnetzes der Straßenbahn mitzunutzen. Das ist nämlich schon vorhanden, leistungsfähig und wird vor allem auch nur genutzt, wenn gerade eine Bahn auch vorbeifährt. Technisch ist das Ganze machbar. Es gibt ein paar Hersteller, die solche Ladesäulen bauen, aber vor allem regulatorisch gibt es Herausforderungen. Das Straßenbahnnetz gehört meist nämlich dem Mobilitätsbetreiber, der nicht selbst Strom verkauft, weil das liegt ja beim Verteilnetzbetreiber. Und das macht die Umsetzung einer solchen öffentlichen Ladesäule so komplex. Außerdem müssen auch geeignete Standorte in der Nähe von Gleichrichterstationen gefunden werden oder es braucht einen Anschluss an den Fahrdraht. Das bringt aber wieder ganz eigene technische Anforderungen mit sich. Und insgesamt können solche Lösungen die Ladeinfrastruktur in Städten sinnvoll ergänzen, aber natürlich nicht als alleinige Lösung, sondern eher als weiterer Baustein oder weitere Möglichkeit.
Und inwieweit sind die Erkenntnisse aus dem Darmstädter Stromnetz auf andere urbane Mittelspannungsnetze oder ganze Regionen übertragbar? Und welche Herausforderungen gibt es bei dieser Skalierung von solchen Ansätzen?
Also ich denke, die Erkenntnisse aus Delta sind übertragbar, weil die grundlegenden Herausforderungen in vielen Städten vergleichbar sind. Stark belastete Verteilnetze, ein steigender Bedarf an Flexibilität und die Frage, wie dezentrale Erzeugung, Speicher und neue Lasten sinnvoll integriert werden können. Was sich unterscheidet, sind die Rahmenbedingungen vor Ort, zum Beispiel die bestehende Infrastruktur oder Zuständigkeiten zwischen den Akteuren. Das heißt, die Probleme sind übertragbar, aber die Lösungen müssen angepasst werden.
Vielen Dank, Herr Stöppern. Nur noch eine abschließende Frage. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen und Chancen? Was hat Sie am positivsten überrascht in Ihrer Forschung in Delta?
Also die größten Chancen sehe ich darin, oder was mich überrascht hat, ist, dass wenn man disziplinübergreifend zusammenarbeitet, wie wir es in Delta auch machen, wie viel dann möglich ist, wie viele ungenutzte Potenziale es eigentlich gibt, die man für die Energiewende nutzen kann.
Und wieder einmal gilt, es gibt mehr mit weniger. Und wie das geht, das beleuchten wir auch in unseren weiteren Podcast zu Delta.
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei unserem heutigen Gast und auch natürlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie uns gewogen.